SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Erste Flüchtlinge verlassen das Lager in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Die meisten aber harren trotz misslichster Bedingungen aus.
Sie hoffen, dass die Grenzen jederzeit wieder aufmachen. Und sie befürchten auch, dass sie dann die Chance verpassen, sollten sie gerade nicht vor Ort sein.
Das große Warten der Flüchtlinge im Gespräch mit der Beobachterin in Athen. Schweizer Unternehmen lassen in Sachen Erfindergeist nach. Innovation und Forschung ist ihnen schlicht zu teuer. Und das gefährdet Arbeitsplätze. Dann eine Massenentlassung im wahrsten Sinn des Wortes. Ein staatlicher chinesischer Stahlkonzern stellt 50'000 Angestellte auf die Straße. Und 5 Jahre nach Erdbeben und Tsunami in Japan. Die Katastrophe hat bis heute Spuren hinterlassen. Und Angst.
Wenn es hier anfängt zu rumoren, und das ist ja nicht selten, dann ist man doch etwas nervöser. Also ich denke dann sofort an diesen Moment zurück, ob es jetzt nicht gleich stärker wird und das ganze Haus dann anfängt zu wackeln.
Der Journalist Martin Fritz in Tokio ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Pascal Schmitz mit den Nachrichten.
800 Flüchtlinge haben sich nach Behördenangaben bereit erklärt, das Flüchtlingslager beim griechischen Dorf Idomeni zu verlassen. Aber immer noch harten mehr als 12'000 Menschen dort aus, unter schwierigsten Bedingungen. Die griechische Regierung plane vorerst nicht, das Lager zu räumen. Den Flüchtlingen werde aber geraten, sich in organisierte Aufnahmelager, unter anderem im Raum Athen, zu begeben. Am Morgen hatte das UNO-Flüchtlingshilfswerk gemeldet, seit Anfang Jahr seien 137'000 Flüchtlinge von der Türkei her nach Griechenland gelangt. Bund und Kantone sollen künftig das Recht haben, Zivilschutzanlagen gegen den Willen der Gemeinden zu nutzen, um dort Asylbewerber unterzubringen. Das hat der Bundesrat beschlossen, die Verordnung dazu gilt ab dem 1. April. Bevor eine Zivilschutzanlage tatsächlich genutzt werden kann, muss aber der Bundesrat oder eine Kantonsregierung noch beschließen, dass eine Notlage vorliegt. Bevor der Bund aber auf die Zivilschutzanlage einer Gemeinde zurückgreifen kann, muss er prüfen, ob eine bundeseigene zivile oder militärische Anlage genutzt werden kann. Die Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden zeigt sich daher gegenüber Radio SRF einverstanden mit der Verordnung. Sie gehe in die richtige Richtung. Im Kanton Waadt werden 2 Führungsmitglieder der SVP aus der Partei ausgeschlossen. Der Grund, sie sollen im letzten Herbst Vandalenakte gegen eigene Parteiplakate verübt haben. Es handelt sich um den bisherigen nationalen SVP-Vizepräsidenten Claude-Alain Vioblet und um den Chef der SVP des Distrikts Lausanne, Pierre Auberson. Der Ausschluss der beiden aus der Partei wurde vom Zentralkomitee der Waadtländer SVP beschlossen. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. In Südsudan regiert nach wie vor die Gewalt. Vor allem Regierungstruppen, aber auch Rebellen würden Zivilisten angreifen, vergewaltigen, töten und Ortschaften plündern. Das hält ein UNO-Bericht zur Lage in Südsudan fest. Der Chef der UNO-Beobachtermission in Südsudan sagte, die Zivilbevölkerung leide außerordentlich unter der Gewalt. Man könne von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen sprechen. Im afrikanischen Land ist seit 2013 ein Bürgerkrieg im Gang. In China hat der Eisen- und Stahlkonzern Wuhan angekündigt, bis zu 50'000 Stellen abzubauen. Betroffen ist laut dem Konzernchef das Stahlsegment, in welchem gegenwärtig rund 80'000 Personen beschäftigt werden. In China ist die Nachfrage nach Stahl weiter zurückgegangen, nachdem die Wirtschaft an Fahrt verloren hat. Die chinesische Regierung hatte kürzlich den Abbau von insgesamt 1,8 Millionen Stellen in der Stahl- und in der Kohleindustrie angekündigt. Der Industriekonzern Sulzer plant, seinen Produktionsstandort in Oberwinterthur zu schließen, voraussichtlich bis Mitte des nächsten Jahres. Rund 90 Angestellte würden ihre Stelle verlieren, schreibt Sulzer in einer Mitteilung. Die ersten Entlassungen würden in diesem Jahr erfolgen. Im Werk Oberwinterthur stellt Sulzer Produkte für die Öl- und Gasindustrie her. Dieser ist derzeit weltweit unter Druck wegen des Ölpreiszerfalls. Als weiteren Grund für die geplante Schließung nennt das Sulzer-Management den starken Franken. Der Flughafen Zürich hat im letzten Jahr mehr Passagiere abgefertigt und mehr Umsatz gemacht, aber trotzdem weniger verdient. Der Reingewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um knapp 13% auf 180 Millionen Franken zurückgegangen, schreibt das Unternehmen. Als Grund dafür werden unter anderem Rückstellungen für Lärm- und Anwohnerschutzmaßnahmen angegeben. Erstmals in der Geschichte des Flughafens Zürich sei zudem die Grenze von 26 Millionen Passagieren überschritten worden. Der Bundesrat geht mit einer verschärften Verordnung gegen Antibiotikaresistenzen vor. Tierärzte sollen in der Schweiz weniger Tiermedikamente auf Vorrat verschreiben und weniger Arzneimittel abgeben, die dem Futter beigemischt sind. Das schreibt die revidierte Tierarzneimittelverordnung vor. Der Bundesrat setzt sie per 1. April in Kraft, wie das Bundesamt für Gesundheit schreibt. Damit solle verhindert werden, dass Krankheitserreger gegen Antibiotika resistent werden und dass Arzneimittelrückstände in Lebensmittel gelangen. Im Fall der getöteten Marie fordert die Staatsanwaltschaft vor Gericht die Höchststrafe. Der Täter soll lebenslang verwahrt werden, hieß es beim Prozess im waadtländischen Rhinau. 2013 hatte der vorbestrafte Sexualtäter die damals 19-jährige Marie entführt und später getötet. Er war in Hausarrest und mit einer elektronischen Fußfessel versehen. Das Wetter: in den Bergen scheint meist die Sonne, im Flachland, in den Voralpen und in Teilen der Alpentäler liegt gebietsweise dichter Hochnebel. Mit Biese werden 4 bis 8 Grad, im Süden bis 14 Grad erreicht.
Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Die riesige Zeltstadt droht im Schlamm zu versinken, die Menschen frieren, werden krank. Unterdessen packen erste Flüchtlinge ihre Habseligkeiten und verlassen das Auffanglager. An ein Weiterkommen ist nicht zu denken, die Balkanroute ist dicht. Ich habe die Journalistin Rodothea Seralidou in Athen gefragt, wohin gehen denn diese Flüchtlinge?
Die meisten Flüchtlinge werden mit Bussen zurück nach Athen gebracht. Und dort wird versucht, die Flüchtlinge in alle vorhandenen Unterkünfte zu verteilen. Der Hafen von Piräus zum Beispiel, der hat Gebäude zur Verfügung gestellt. Eine andere Flüchtlingsunterkunft ist das ehemalige Olympische Hockeystadion. Eine andere die Abflugshalle des alten Athener Flughafens und so weiter. Und natürlich sind auch da die Bedingungen nicht die besten. Die Menschen schlafen auf dem Boden, einige Räume sind unbeheizt, aber sie sind wenigstens den Witterungsbedingungen nicht ausgesetzt. Wenn sie aber tatsächlich zu diesen Unterkünften gehen, denn es gibt immer noch viele, die es vorziehen, in der Athener Innenstadt auf offener Straße zu übernachten, weil sie Angst haben, wie sie sagen, dass, wenn sie einmal in den Flüchtlingsunterkünften sind, nicht mehr so leicht rauskommen.
Das ist die Frage. Wie geht es denn für diese Menschen weiter, die zurück sind in Athen?
Nun, Syrer und Iraker können am Umverteilungsprogramm der Europäischen Union teilnehmen. Dadurch können in den nächsten 2 Jahren insgesamt 66.000 Menschen von anderen EU-Ländern aufgenommen werden. Andere, die nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, wie Menschen aus Pakistan zum Beispiel, die können am Rückkehrerprogramm der IOM, der Internationalen Organisation für Migration, teilnehmen und freiwillig zurückkehren. Im Moment aber herrscht bei den meisten Menschen eher ein großes Warten. Sie wollen erst mal schauen, was mit ihnen geschieht.
Schauen wir nochmals nach Idomeni. Die große Mehrheit der Flüchtlinge harrt ja weiterhin dort aus. Warum?
Weil sie ganz klar die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass es doch noch irgendwie weitergeht. Sie hoffen, dass die Grenzen jederzeit wieder aufmachen und sie befürchten auch, dass sie dann die Chance verpassen, sollten sie gerade nicht vor Ort sein. Das ist der Grund.
Die Zustände im Lager in Idomeni sind miserabel. Die Menschen leiden unter Kälte und Nässe. Viele werden krank. Wie verhält sich Athen angesichts dieser Misere? Eine Räumung des Lagers ist ja offenbar nicht geplant.
Ja, wie der griechische Vizeminister für Bürgerschutz, Nikos Toskas, heute im Fernsehen erklärte, wolle die Regierung das Lager nicht mit Gewalt räumen, weil das unmenschlich wäre, wie er das bezeichnet hat. Man könne nicht mit Tränengas Frauen und Kinder wegjagen, sagte er. Man versuche vielmehr, die Menschen zu informieren, sodass sie freiwillig weggehen. Und die Regierung schätzt, dass das seine Zeit braucht, dass es aber in 1-2 Wochen der Fall sein wird, wenn die Flüchtlinge realisieren, dass die Grenze tatsächlich dicht ist, dann werden sie sich schon entscheiden zu gehen. So ist die Hoffnung der Regierung.
Seit die Grenzen dicht sind, seit die Balkanroute geschlossen ist, stauen sich die Flüchtlinge an den Grenzen. Derweil gelangen immer neue Flüchtlinge nach Griechenland. Wie reagiert da die Regierung?
Die Regierung versucht, Lager zu finden, sie versucht, Unterkünfte für diese Menschen zu finden. Und da unterstützt das UN-Flüchtlingskomitee sehr und sehr viele Nichtregierungsorganisationen, ohne die es wirklich nicht zu stemmen wäre. Und die Regierung beantragt Nothilfen. Die Europäische Union hat jetzt schon das grüne Licht für 100 Millionen Euro für Griechenland gegeben, um damit die Flüchtlinge zu versorgen. Und ganz wichtig ist, Athen legt all seine Hoffnungen auf den nächsten EU-Flüchtlingsgipfel vom 17. und 18. März. Die Regierung hofft, dass die Entscheidung dieses Gipfels positiv für Griechenland ausfallen werden, dass es noch mehr Unterstützung bekommt, zum Beispiel, dass Flüchtlinge aus der Türkei direkt in der EU Asyl beantragen können, dass die Umverteilung der Flüchtlinge aus Griechenland angekurbelt wird und so weiter. Also so, dass Griechenland da nicht alleine gelassen wird.
Sagt Rodothea Seralidou, sie ist Journalistin in Athen. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Zukunftsvision am Kochherd.
Über eine Bluetooth-Verbindung kann er über das Handy gesteuert werden, über Mobile Devices, also Tablets und Telefone.
Die Rede ist von einem Kochtopf, Dampfkochtopf, wie er Arbeitsplätze in der Schweiz sichern soll. Wenn die SVP SVP-Plakate überklebt, so geschehen in der Waadt. Parteifreunde im Nahkampf, dazu der Bericht aus Lausanne. Und
es ist ein Grüner, der schwarz redet, ohne rot zu werden.
Sagt ein CDU-Politiker über Winfried Kretschmann. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat Erfolg und stellt sich damit gegen jeglichen Trend. Die Annäherung an ein grünes Phänomen, kurz vor eins. In Sachen Innovation zählt die Schweizer Wirtschaft zur Weltspitze. Doch das Bild der erfindungsreichen Schweiz bekommt, wenn auch kaum merklich, Risse. Denn es sind vor allem die großen Konzerne wie Roche, Novartis oder ABB, die sich teure Forschungsabteilungen überhaupt leisten können. Kleinere Industrieunternehmen müssen heute jeden Franken zweimal umdrehen und haben deshalb zusehends Mühe, mitzuhalten. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Spiros Avanitis ist besorgt. Der Ökonom der ETH Konjunkturforschungsstelle KOF stellt fest, immer mehr Schweizer Firmen sparen bei der Forschung und Entwicklung.
Was bezeichnet ist, dass Firmen, die vielleicht früher doch etwas investiert haben in Forschung und Entwicklung, aufgehört haben, das zu machen.
Hauptgrund sind die hohen Forschungskosten, vermutet Avanitis. Gut ausgebildete Leute, die Ideen haben und neue Produkte kreieren, erwarten auch eine gute Bezahlung. Doch das nötige Geld dafür geht besonders den kleinen und mittleren Industrieunternehmen allmählich aus. Zu sehr leiden sie unter der rauen Weltkonjunktur und dem starken Franken. Das macht es immer schwieriger, den Umsatz zu steigern und dabei auch noch etwas zu verdienen. Eigentlich müssten die Firmen in dieser Situation die Flucht nach vorn ergreifen. Also noch mehr forschen und entwickeln, um den Vorsprung bei der Innovation zu halten. Tatsächlich versuchen dies auch viele, solange sie noch können. Eine Umfrage in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie ergab, eine Mehrheit von 63% der Unternehmen forcierte letztes Jahr ihre Innovationsanstrengungen. Mittlerweile schreibt aber schon jede dritte Firma in der Maschinenindustrie Verlust. Wegen des anhaltenden Drucks, konstatiert Robert Rudolph vom Branchenverband Swissmem. Das hat Konsequenzen.
Leider ist es so, dass einzelne Firmen einen dermaßen großen Margenschwund hinnehmen müssen, dass sie Chancen nicht mehr haben, die Innovationstätigkeiten hochzufahren.
Die Anzeichen, dass diesen Firmen der Schnauf ausgeht bei der Innovation, findet Rudolph alarmierend.
Wir stellen ganz klar fest, dass wir nach wie vor Champions sind oder zu den Champions gehören, aber unser Vorsprung, der schmilzt auf jeden Fall.
Noch gehört die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie zu den forschungsintensiven und deshalb innovativen Wirtschaftszweigen. Auch wenn die Branche nicht ganz so viel ausgeben kann für neue Produkte und Fertigungsprozesse wie etwa die Pharmaindustrie. Doch nun könnten vor allem die kleinen und mittleren Industrieunternehmen ins Hintertreffen geraten bei der Innovation, weil für sie die Forschung und Entwicklung zu teuer wird. Und wird bei der Innovation gespart, sägen die Unternehmen am eigenen Ast. Allerdings, der Abstieg vom einen auf den anderen Tag ist nicht zu befürchten. Dazu ist die Innovationskultur zu fest verwurzelt bei den Unternehmen, sagt der KOF-Ökonom Spiros Avanitis.
Diese Einstellung und diese Philosophie macht die Leute fähig, Wissen einzusetzen, so wie es in der Innovation eingesetzt werden muss. Und diese Fähigkeit geht nicht von einem Tag auf den anderen verloren, selbst wenn gewisse Bedingungen sich verschlechtern.
Sollten die Forschungsanstrengungen der Firmen aber dauerhaft erlahmen, könnten weite Teile der Schweizer Industrie ins europäische Mittelmaß abrutschen.
Ja, und Mittelmaß, das will niemand, vor allem der Bund nicht. Er greift den Unternehmen deshalb unter die Arme und das seit kurzem stärker als früher. Zusätzliche 61 Millionen Franken hat er unlängst der Kommission für Technologie und Innovation, KTI, zur Verfügung gestellt. Für die Innovationsförderung bei KMUs.
Es braucht Schmieröl im Getriebe,
sagt dazu Walter Steinlin, der Präsident der KTI. Das Geld des Bundes geht in Projekte, bei denen Unternehmen mit Schweizer Hochschulen zusammenarbeiten, um neue Produkte zu entwickeln. Zum Beispiel einen intelligenten Dampfkochtopf. Jan Baumann hat den Hersteller Kuhn Rikon im Zürcher Tösstal besucht.
Innovation steckt für den Küchengerätehersteller Kuhn Rikon in diesem Dampfkochtopf. Marketingchef René Abeck erklärt.
Über eine Bluetooth-Verbindung kann er über das Handy gesteuert werden, über Mobile Devices, also Tablets und Telefone. Und was er kann in relativ genauen Angaben messen, was die Temperatur im Innern des Topfes ist. Dieser Temperatursensor, der meldet das wiederum an das Bluetooth-Modul. Dieses wiederum spielt es aus an das Mobile Device. Und dadurch können wir eine Gelinggarantie beim Zubereiten des Produktes gewähren.
Das klingt komplizierter, als es in der Praxis ist. Heute gibt es Risotto Milanese. Das Rezept dazu kommt aus der App. Gehackte Zwiebeln in Öl andünsten, etwas Knoblauch dazu, den Reis rein und ablöschen mit Weißwein. Dann kommt der Deckel drauf. Die App meldet sich, wenn es Zeit ist, die Temperatur zu reduzieren oder etwas Dampf abzulassen. Noch einige Minuten, dann sollte der Risotto fertig sein. Ein intelligenter Dampfkochtopf, da kann man sich fragen, ob es das braucht. Doch für den traditionellen Pfannenhersteller geht es darum, auch in einer digitalen Welt zu bestehen. Kuhn Rikon ist kein Softwareunternehmen, deshalb brauchte es die Zusammenarbeit mit Spezialisten und es brauchte die Unterstützung des Bundes. Dieser sprach ein paar hunderttausend Franken, damit der intelligente Topf entwickelt werden konnte. Das staatliche Fördergeld ging aber nicht ans Unternehmen, sondern an den Hochschulpartner, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW. Deren Ingenieure entwickelten das Datenmodell für die App. Damit lässt sich beim Kochen laufend die restliche Garzeit nachberechnen. Zusätzlich zum Geld vom Bund hat Kuhn Rikon 1 Million Franken investiert, aus eigener Kasse. 1 Million, das ist eine stolze Summe für das Familienunternehmen mit rund 250 Mitarbeitern. Darum habe die finanzielle Hilfe des Bundes auch eine große Bedeutung gehabt für die Firma, sagt Abeck.
Wir haben als mittelständisches Unternehmen keine riesengroße Forschungsabteilung, wie das Konzerne sicherlich betreiben. Wir haben eine Forschung und Entwicklung. Aber die ist eben mittelständisch organisiert und insofern war diese Unterstützung durch den Bund und durch unseren Partner, die ZHAW, extrem wertvoll.
Aus Sicht des Bundes macht solch ein Projekt Sinn. Denn mit der technischen Weiterentwicklung der Produkte ist es dem Unternehmen möglich, einen Großteil des Personals in der Schweiz zu behalten. Innovation im Unternehmen, Arbeitsplätze in der Schweiz, ein Gewinn für beide Seiten. Mittlerweile ist das Risotto fast fertig. Abeck nimmt den Topf und stellt ihn unters Wasser.
Lass den abkühlen. Ich schaue schnell, was mir die App gerade sagt. Sie sagt ein Gute.
Plakatvandalismus nennt sich, wenn jemand Wahlplakate beschmiert oder überklebt. Besonders die SVP hat sich letzten Herbst bei den Parlamentswahlen über dieses Phänomen beklagt. Nicht immer ist der Vandale aber ein politischer Gegner, wie sich jetzt in der Waadt zeigt. Dort hat die SVP ihren Vizepräsidenten von der Partei ausgeschlossen. Er soll, sie ahnen es, die Plakate der eigenen Parteikollegen mit den seinen überklebt haben. Aus Lausanne, Sascha Buchbinder.
Kürzlich wurde den Medien ein düsteres Foto zugespielt. Es zeigt Vandalen. Nachts in Lausanne. Zu sehen ist, wie dunkle Gestalten die Plakate der beiden offiziellen SVP-Ständeratskandidaten überkleben. Wobei, bei genauerem Hinsehen fällt zweierlei auf. Die Täter überkleben die SVP-Plakate mit SVP-Plakaten. Genauer, mit dem Bild des lächelnden Nationalratskandidaten Claude Alain Voible. Und auf den zweiten Blick meint man, dass der freundliche Herr Voible auf dem Plakat einem der Vandalen verdächtig ähnlich sieht. Parteifreunde im Nahkampf. Unvorstellbar, nicht so in der Watt, wo ein Ex-SVP-Mann der Lokalzeitung das belastende Foto zuspielte, wo die Parteispitze während Monaten kaum Zeit für den Wahlkampf hatte, weil sie die Feinde in den eigenen Reihen budigen musste. In der Nacht auf heute hat sich die SVP deshalb noch einmal mit dem Wahlkampf befasst. Voible wurde vorgeworfen, er habe die Partei mitten im Wahlkampf lächerlich gemacht. Der Beschuldigte bestritt jede Verantwortung, trotzdem wurde er aus der Partei ausgeschlossen. Das scheint unvermeidlich. Und trotzdem, Claude Alain Voible ist nicht irgendein SVPler. Der Mann war nicht nur in eigener Sache notfalls nachts mit Plakaten unterwegs. Voible ist der Stratege, der die Partei in der Romandie jahrelang geprägt, den Aufbau der Blocher SVP vorangetrieben hat. Freundlich im Ton, aber stets hart in der Sache. Mit Voible wirft die SVP einem Vizepräsidenten der Nationalen Partei, dem Koordinator für die SVP in der ganzen Romandie, ihrem eigenen ehemaligen Kantonalpräsidenten vor, die SVP geschädigt zu haben. Unter normalen Umständen würde man einen wie Voible einen verdienten Parteistrategen nennen, aber die SVP hält es eher mit Schiller. Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen. Eine bittere Geschichte. Eine Geschichte aus dem Inneren einer Partei, die sich derzeit nicht nur auf kantonaler Ebene unerbittlich zeigt. Voible nämlich soll auch auf nationaler Ebene abserviert werden. In der neuen Führungsspitze ist für den bisherigen Vizepräsidenten kein Platz mehr vorgesehen. Und hier sogar, ohne dass ihm eine Verfehlung vorgeworfen würde.
«50'000 Angestellte will der staatliche chinesische Stahlkonzern Wuhan Iron and Steel entlassen. 50'000 Menschen, das sind so viele, wie eine Kleinstadt Einwohner hat. Und der Stahlkonzern ist nur einer aus einer ganzen Reihe von Staatsbetrieben in China, die massenhaft Leute loswerden wollen.» Martin Aldrovandi in Shanghai, warum diese Massenentlassungen?
Ja, dieser Stahlkonzern, also Wuhan Iron and Steel, das ist eigentlich einer wie viele andere staatliche Konzerne in China, der ist nicht rentabel. Man nennt diese Firmen auch Zombie-Unternehmen, weil sie eigentlich schon tot sein müssten, aber vom Staat künstlich am Leben erhalten werden. Und in diesem Fall, also bei Wuhan Iron and Steel, wurde die Produktion ja bereits zurückgefahren, aber es wird immer noch mehr Stahl produziert, als gebraucht wird.
Wie konnte es denn zu diesen Zombie-Unternehmen, zu diesen Überkapazitäten kommen?
Ja, diese Überkapazitäten, die haben sich über mehrere Jahre hinweg eigentlich aufgebaut. Das hat einerseits mit den Regierungen vor Ort zu tun, die von diesen Werken profitieren, von diesen Werken abhängig sind. Da arbeiten eigentlich ganze Städte und Landstriche für diese Unternehmen. Und dann sind es eben auch staatliche Unternehmen, also die müssen sich am Markt nicht behaupten und konnten in diesem Fall einfach mehr Stahl produzieren, als China selbst gebraucht hat. Und der wurde dann einfach ins Ausland exportiert. Jetzt hat man gemerkt, dass das langfristig nicht gut ist und hat trotz Widerstand aus den betroffenen Regionen eben diese Umstrukturierungen oder versucht, diese Umstrukturierungen durchzusetzen. Das heißt, dass diese unrentablen Firmen entweder langfristig ganz schließen müssen oder zumindest ihre Produktion weiter zurückfahren müssen und man sich weiter in Richtung Dienstleistungen bewegen möchte.
Können die betroffenen Angestellten denn mit Unterstützung vom Staat rechnen?
Ja, das ist in China ein bisschen anders als in der Schweiz. Man kann in China zum Beispiel Arbeitslosengeld beantragen. Das kann man, das sind die Hürden aber relativ hoch. Es ist auch ein sehr hoher Aufwand, den man betreiben muss. Und die Beträge, die man erhält, die sind relativ niedrig. Also da ist man immer noch auf das Netzwerk eigentlich der Familien angewiesen. Und in diesem Fall, also von all diesen Firmen, wo ganz viele Leute entlassen werden sollen, man spricht da von bis zu 5 oder 6 Millionen Menschen langfristig, für die hat die Regierung Geld versprochen. Und zwar sollen es umgerechnet 15 Milliarden Franken sein. Und damit sollen diese betroffenen Arbeiter und auch die betroffenen Regionen dann langfristig unterstützt werden.
Wenn nun auf einen Schlag 10'000 aus einer Branche eine neue Stelle suchen müssen, wenn ganze Landstriche betroffen sind, wie Sie sagen, welche sozialpolitischen Folgen könnte das für China haben?
Das ist schwer vorauszusagen im Genauen. Man kann aber zurückschauen, also es hat bereits einmal Massenentlassungen gegeben. Das liegt schon etwa 20 Jahre zurück. Und zwar war das in den 90er Jahren. Da hat man viele unrentable Staatsbetriebe geschlossen. Da haben auch viele Menschen ihre Arbeit verloren. Die einen kurz vor der Pensionierung, andere mussten sich völlig umorientieren. Damals gab es auch eine große Unzufriedenheit. Es war aber nicht so schlimm, dass jetzt zum Beispiel die Regierung in Gefahr gekommen wäre oder dass irgendwie der soziale Frieden langfristig gestört worden wäre. Also da wird man, wie gesagt, ganz viel versuchen abzufedern, auch dieses Mal. Und sollte es wirklich jetzt zu Unruhen kommen in den betroffenen Gebieten, dann wird die Regierung versuchen, das lokal zu lösen. Das heißt, dass man eben diese betroffenen Gebiete wahrscheinlich absperrt oder zumindest versucht, das alles einzudämmen, damit diese Unruhen nicht in andere Gebiete übergreifen.
Danke für diese Einschätzungen. Martin Aldrovandi berichtet für uns aus dem fernen Osten. In 4 Minuten ist es 1. Ein politischer Störfall im Zuge der Atomkatastrophe von Fukushima. So sah die CDU den Wahlerfolg der Grünen 2011 in Baden-Württemberg. Erstmals nach 58 Jahren ununterbrochener Herrschaft musste die CDU das Amt des Ministerpräsidenten abgeben an Winfried Kretschmann. Heute, 5 Jahre später, ist aus dem Störfall ein Zustand geworden. Die Grünen könnten die CDU am Sonntag gar als stärkste Kraft ablösen. Zu verdanken haben sie dies Winfried Kretschmann. Aus Baden-Württemberg, Peter Vögeli.
Politik solle nicht immer so bierernst daherkommen, findet der Moderator einer Runde mit den Spitzenkandidaten.
In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit sind in Hollywood die Oscars vergeben worden. Ich möchte gern von Ihnen wissen, wer Ihrer Meinung nach auf der landespolitischen Bühne den Oscar verdient hat für die beste schauspielerische Leistung in der letzten Legislaturperiode.
Und da sind sich die rechtspopulistische AfD und die Partei Die Linke für einmal einig.
Das haben wir, glaube ich, heute Abend erlebt. Also als Schauspieler geht Herr Kretschmann schon wirklich durch.
Sagt AfD-Spitzenkandidat Meuthen. Die anderen Politiker wollen nicht mit Schauspielern verglichen werden, aber im Grunde sind sich alle einig. Dass die Grünen in Baden-Württemberg bei Umfragen mit 32% am stärksten ja eine Volkspartei sind, hängt zu einem großen Teil an Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Nach Fukushima erlebten die Grünen einen Höhenflug, schrumpften aber bereits 2013 bei der Bundestagswahl auf Normalmaß. In Rheinland-Pfalz, wo am Sonntag ebenfalls gewählt wird, sind die Umfragewerte schlecht. Nicht so in Baden-Württemberg. Kretschmann tritt als bodenständiger Landesvater auf, eigentlich wie der frühere CDU-Ministerpräsident Erwin Teufel, schrieb die Frankfurter Allgemeine. Und das bestätigt dieser.
Ja, er zitiert mich auch verhältnismäßig häufig.
Und trotzdem seien die Grünen nicht die neue CDU.
Also da muss man schon sagen, diese Partei zerfällt schon in 2 Teile. Aber er hat keinen Aufstand von Seiten der anderen Gruppe der Grünen bekommen, weil die natürlich zum ersten Mal in die Regierung kamen, weil sie auch Minister und Staatssekretäre bekommen haben und weil sie an der Regierung bleiben würden. Deswegen hat er eine ungeheure Autorität und keine Flügelkämpfe in seiner Partei.
Kretschmann war gegen das umstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, aber als Ministerpräsident unterstützte er das Vorhaben nach einem Volksentscheid. Der Politologe Albrecht von Lucke nennt ein weiteres Beispiel.
Winfried Kretschmann hat in Baden-Württemberg ja keine Politik gemacht, die radikal grün gewesen wäre. Im Gegenteil, wenn wir uns erinnern, am Anfang seiner Legislaturperiode hat er gesagt, und das war ein mutiger Spruch, ich wäre froh, wenn eines Tages von Baden-Württemberg weniger Autos exportiert würden. Der, die nämlich bedeutete, dass man Autos nicht mehr individuell nur nutzt, sondern also multiple, das heißt also von verschiedenen Leuten. Sie werden zum Beispiel als Leihautos vergeben. Es werden ganz neue Mobilitätsprojekte produziert. Als ihm daraufhin starker Gegenwind von Daimler-Benz, der ja bekanntlich in Stuttgart sitzt, entgegenschlug, hat er sofort umgeschaltet und macht nun klassischerweise auch gerade nach der Krise von VW eine Unterstützungspolitik für die deutsche Automobilindustrie.
Dass Kretschmann gar nicht immer so grün ist, aber immer vernünftig rüberkommt, zeigt dieser kurze Schlagabtausch über Windenergie bei einer Wahlveranstaltung. Der FDP-Kandidat greift an.
Ich glaube, dass Windkraft dort Sinn macht, wo Wind bläst. Und nicht in Baden-Württemberg, dem windärmsten der 16 Bundesländer. Ich glaube, wir tun besser dran, wenn wir tatsächlich dort Windräder bauen. Es gibt ja einige in Baden-Württemberg, nicht? Unter Erwin Teufel sind ein paar hundert entstanden, unter ihnen bisher 40 bis 90. Also im Vergleich Zu Ihnen war Erwin Teufel ein Pionier der Windkraft.
Ne? Herr Rülke, Sie sind doch Marktwirtschaftler.
Ja, ja.
Warum soll jetzt ein Investor viele Millionen in die Hand nehmen, um ein Windrad irgendwo hinzustellen, wo gar kein Wind weht?
Wegen der Subventionen, genau. Herr Kretschmann.
Also überhaupt
wegen
nicht.
Der
Subventionen. Sie sind das immer weiter Grund, runtergegangen. Das muss sich für ihn lohnen. Wenn nicht genügend Wind weht, dann zahlt er da drauf.
Peter Schneider, CDU-Politiker und Präsident des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, polemisiert.
Ich sage immer ein Stück weit, es ist ein Grüner, der schwarz redet, ohne rot zu werden.
Doch Kretschmann ist und bleibt populär. Es geht sogar so weit, dass die CDU in Baden-Württemberg wegen Merkels Flüchtlingspolitik massiv Stimmen verliert, während Kretschmann sagt, er bete gerade deswegen für die Gesundheit der Kanzlerin und dafür noch Stimmen gewinnt. Gegen den Grünen Winfried Kretschmann scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Nicht einmal in der eigenen Partei.
Der Bericht von Deutschland-Korrespondent Peter Vögerli. Die Wahlen in Baden-Württemberg und zwei weiteren Bundesländern finden übermorgen Sonntag statt. Alle Resultate erfahren Sie dann im Echo der Zeit ab 18 Uhr. Ja, und hier und heute und jetzt ist es eins. Gleich im ersten und vierten, auch 5 Jahre nach dem verheerenden Tsunami und dem Atomunglück von Fukushima, sind die Spuren noch nicht beseitigt, auch wenn sich einiges getan hat. Wo Japan steht, 5 Jahre nach der Katastrophe, das besprechen wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Pascal Schmitz.
So, jetzt... Ich komme zu dir, Brigitte. So. So, das ist eine kleine logistische Übung. Entschuldigung. So, jetzt zu den Schlagzeilen. 800 Flüchtlinge haben sich nach Behördenangaben bereit erklärt, das Flüchtlingslager beim griechischen Dorf Idomeni zu verlassen. Aber immer noch harten mehr als 12.000 Menschen dort aus, unter schwierigsten Bedingungen. Bund und Kantone sollen künftig das Recht haben, Zivilschutzanlagen gegen den Willen der Gemeinden zu nutzen, um dort Asylbewerber unterzubringen. Das hat der Bundesrat beschlossen. Die Verordnung dazu gilt ab dem 1. April. In Südsudan regiert nach wie vor die Gewalt. Vor allem Regierungstruppen, aber auch Rebellen würden Zivilisten angreifen, vergewaltigen, töten und Ortschaften plündern. Das hält ein UNO-Bericht zur Lage in Südsudan fest.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.